Also ich bin heute das allererste Mal nicht aufgeregt, muss ich sagen.
Nein?
Mm-mm. Sonst habe ich immer relativ Respekt davor, weil ich immer nicht so weiß, in was für eine Richtung es geht. Und da ich jetzt hier aber meinen Partner in Crime sitzen habe, mit dem ich sehr viel über Business und Privat und alles spreche, denke ich, ja, es kann ja nur gut werden.
Also gut, daher, dass du diese Zuversicht hast. Dann nehme ich die mal auf als Energie.
Also ich finde es ganz schön, dass wir die Folge heute machen, finde ich, weil wir privat so viel darüber sprechen. Und ich finde, das können wir auch allen nochmal teilhaben lassen. Aber ja, viele da draußen kennen dich ja noch gar nicht. Du zeigst dich ja nicht so häufig auf meinem Instagram-Account und ist ja auch eine große Thematik bei uns, über die wir jetzt aber heute nicht konkret sprechen wollen. Aber vielleicht könntest du dich einmal für alle, die jetzt zuhören oder zuschauen, einmal so ganz kurz nur sagen, woher du kommst, was du machst.
Gerne.
Deine Reise.
Also schön, dass ich da sein kann. Die Anreise war nicht schwer für mich. Mein Name ist Christian Jax, ich bin Miriams Mann, bin also auch Vater von zwei Kindern, bin jetzt 42 Jahre alt, komme gebürtig aus der Gegend von Düsseldorf bei Hilden, vielleicht kennen das ja ein paar Leute, und bin 2009 über Umwege Hamburg dann nach Berlin gezogen. Ich arbeite oder habe die letzten 20 Jahre als Werbefilm- und Fotoproduzent gearbeitet, also die Person, die Kosten und Logistik klärt für jegliche Werbung, die ihr da draußen seht, also im Fernsehen bis hin zu irgendwelchen großen Plakaten, die draußen in der Stadt hängen. Das habe ich jetzt 20 Jahre ausschließlich gemacht und habe jetzt die letzten paar Monate dazu genutzt, also jetzt fast ein Jahr, mich umzuorientieren und war schon immer sehr daran interessiert, die Kompetenzen, die ich in den letzten 20 Jahren aufgebaut habe, mehr in die jetzt ganz urteilsfreien neuen Medien zu investieren, also sprich generelle moderne Content-Kreation, Podcasts und alles in diese Richtung, was ich schon immer sehr spannend fand, weil ich finde, dass das eine Branche ist, die sich selbst erfunden hat und halt deren Mittel, wie filmt man, wie schneidet man, wie geht man mit Ton um, wie macht man Fotos, immer aus einem Need heraus entwickelt haben. Und dass es da nie eine ältere Generation darüber gab, die ihnen erklärt hat, wie der Hase zu laufen hat. Das fand ich immer ganz interessant, weil die Werbebranche ist genau so, dass da halt Wissen und aber auch harte Regeln von Generation zu Generation weitergegeben werden. Ja, und am Podcast war ich schon immer sehr interessiert, nicht nur als Konsument, sondern auch einfach als Medium, weil Langformate, speziell Interviews mit interessanten Menschen aus allen Ecken dieser Welt einfach wahnsinnig interessant sind. Wenn man einen Podcast gibt, den Zuhörern die Möglichkeit, mal ein längeres Gespräch mit Tom Hanks oder mit einer Unternehmerin oder mit dir oder mit wem auch immer zu hören, wohingegen Interviews in Zeitungen oder Interviews in TV-Shows ja immer, sage ich jetzt mal, zeitlich limitiert sind. Und ich mag diese organische Entwicklung von Gesprächen bei Podcasts sehr gerne. Naja, und so sind wir halt dabei gelandet, dass mit Anfang diesen Jahres, als ihr den Glow-Monat oder Inner-Glow-Monat gestartet habt, dass ich dir vorgeschlagen habe, was hältst du davon, wenn wir dieses Thema aufgreifen, weil Jax Beauty Line und deine Haltung dahinter ja auch schon immer dafür stand, dass wir verstecken uns nicht hinter dem Make-up, sondern wir arbeiten heraus, was an uns sowieso schon schön ist. Und dazu gehört halt auch, dass es einem gut geht, mental, gesundheitlich, wie auch immer, dass man also auch von innen heraus strahlt. Das war der Ansatz dieses Monats. Mhm. Und darauf aufbauend habe ich halt gesagt, wäre es nicht interessant für dich, wenn wir einen Podcast daraus machen, wo du Gespräche mit Menschen führst, die Hürden im Leben überwunden haben, von, ich sag jetzt mal, beruflichen Hürden bis schwer gesundheitliche Hürden, die überwunden haben oder mittendrin sind und wie sie damit umgehen. Und auf diese Art und Weise halt auch eine, wie ich immer sage, Relatability für die Zuschauer da draußen zu gründen, weil halt in allen Themen dieser Welt, die es gibt, denkt man immer, dass man ist ganz alleine mit diesem Problem. Und ich glaube, die Menschen finden es schön zu wissen, anderen geht's genauso. Und ja. Die Person ist vielleicht schon einen Schritt weiter als ich. Interessant, wie hat sie das gemacht? Ach, ich bin nicht alleine damit. An die und die Stelle kann ich mich wenden. So habe ich noch nie darüber nachgedacht. Das sind also diese Aspekte, die ich mit dem Glowcast verbinde. Und was ich finde, wir jetzt in der sogenannten ersten Staffel, also in den ersten 8 Folgen auch ganz schön umgesetzt haben.
Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, Christian ist ein enorm wissbegieriger Mensch. Also ich glaube, ich kenne niemand, der sich so viele YouTube-Videos über irgendwas reinzieht und Bücher liest wie du, um sich weiterzubilden.
Ja, das Wissen ist halt da, ne? Warum sollte man das nicht abrufen?
Ich finde es halt einfach nur so Wahnsinn, weil ich frage dich auch voll oft, auch wenn du dann auch von deinen Produktionstagen kamst oder sowas, die ja ewig lang waren, also du hast ja wirklich 24/7 gearbeitet. Ich habe mich immer gefragt, so wie machst du das? Also wie kriegst du das überhaupt hin? Mein Tag ist so vollgestopft mit Terminen und Gesprächen und keine Ahnung was. Ich würde überhaupt nicht, also ich wüsste gar nicht, wo ich das jetzt reinquetschen könnte, noch mich dann weiterzubilden in dem Moment dann, und du machst das ja auch über, also du hast ja auch viele Hobbys wie, ne, im ganzen Filmbereich und ganz viele Themen, ne, auch Technik, für die du dich ja wahnsinnig stark interessierst, und das finde ich immer enorm faszinierend oder schon immer, und deswegen auch hier an dieser Stelle nochmal Hammer, wie du diesen Glowcast aufgezogen hast, also ich durfte mich ja hier wirklich nur hinsetzen und mit diversen tollen Menschen sprechen, über die wir ja auch gleich nochmal so ein bisschen reflektieren wollen und auch sagen wollen, was uns besonders an den Folgen bewegt hat. Vielleicht nochmal für alle abschließend einmal, Christian und ich haben uns auf einer Produktion kennengelernt.
Klassisch am Set.
Genau, klassisch am Set, und haben dann, sind super.
Ich sag klassisch am Set und die wenigsten Leute sind am Set, da merkt man mal wieder, wie man in so einer Bubble ist. Ne? Yeah. Also wir haben uns, ich würde sagen, klassisch bei der Arbeit. So.
Genau, klassisch bei der Arbeit kennengelernt. Und ja, dann sind wir, also wir haben uns ein Jahr lang nicht gesehen, weil ich noch in einer Beziehung war und du in einer Beziehung warst. Und dann irgendwann hast du gesehen, dass ich auf Facebook damals noch meinen Beziehungsstatus geändert habe. Mhm. Und dann hast du mich in diesem Moment, wo ich den Beziehungsstatus geändert habe, angeschrieben und mich gefragt, ob ich mit dir ins Kino gehen möchte. Und ja, so hat unsere Love Story begonnen. Wir sind sehr schnell zusammengezogen und haben dann, du hast mir dann nach einem Jahr einen Heiratsantrag gemacht, der auch wunderschön war, und ein, ja, weitere 8 Monate später haben wir geheiratet und sind deswegen jetzt schon 11 Jahre und 6 Monate verheiratet.
Irgendwas zwischen 11 und 12.
Ja, genau, irgendwas zwischen 11 und 12 Jahre. Und wir hatten definitiv auch so unsere Ups und Downs, muss man ganz klar sagen. Also es war jetzt nicht so, dass wir jetzt komplett 11 Jahre, war alles nur rosig und alles war super. Aber da komme ich jetzt, da schließt sich jetzt auch der Kreis mit dem Glowcast, was ich halt so sehr liebe an unserer Beziehung, und dass wir immer einen Weg finden zu sprechen. Dass wir immer, egal was war, in einer ja auch der tiefsten Zeiten, Momenten, wo Noah ganz klein war, wo wir dieses Haus hier in Köpenick gekauft haben und ausgebaut haben, wo du nur auf Produktion warst, das war einfach die schwierigste Zeit. Da hast du ja auch sofort ja gesagt, wir machen eine Paartherapie zusammen. Wir sind zu diesem Coach zusammengegangen und der hat gesagt, boah, ich finde das so krass, dass sie hier sitzen. Das ist wirklich so seit vielen, vielen Jahren ungefähr das erste Paar, was hier mal sitzt und sich noch liebt und zu einer Paartherapie geht, weil die meisten gehen eigentlich dann, wenn es zu spät ist. Mhm. Und das finde ich halt einfach bei uns immer wieder so, dass ich merke, du hast auch so krasse Zeiten mit mir mitgemacht, wo ich damals noch Jack's Beauty Department hatte, wo ich auch sehr viel drüber spreche, dass ich einfach so massive, krasse negative Glaubenssätze hatte, die ja auch unsere Familie ziemlich auf Trab gehalten hatten, wo du ja auch immer gesagt hast, da musst du einen Weg finden oder du solltest einen Weg finden, dass du da mit mehr Leichtigkeit durch dein Leben gehst und dich nicht selber immer so doll stresst. Und ich habe immer schon gesagt, Christian ist mein absoluter Fels in der Brandung, mein bester Businessberater, und ich glaube, dass ganz viele Entscheidungen, wie ich sie getroffen habe, ja auch maßgeblich von dir ausgingen. Also, dass ich zum Beispiel den Laden damals geschlossen habe, das war ja ein großer Struggle für mich, den ich ja sehr stark mit mir selber, aber auch mit dir ausgemacht habe, ob ich das jetzt mache, weil es war ja für mich immer so ein starkes Scheitern. Und wenn ich jetzt diesen Laden zumache, was denken die Menschen von mir, dass ich dann gescheitert daran bin? Und du hast mir immer super gut erklären können, so nein, sieh es nicht als Scheitern, sondern du gehst mit erhobenem Kopfe daraus. Genau das gleiche mit L'Oréal Paris, als ich mein, ja, wirklich sehr, sehr guten Markenbotschafter-Deal gekündigt habe. Auch da, ne, du hättest ja auch sagen können, so bist du des Wahnsinns, das bringt uns hier so viel Geld ein und wie wollen wir das machen? Aber du hast da immer so krass hinter mir gestanden und ja auch in diesen Momenten mir eine so gute weise Guideline gegeben für sieh mal in die Zukunft, sieh mal the big picture, guck jetzt nicht irgendwie, was jetzt nur ist, sondern schau in die Zukunft. Und das finde ich halt eben auch, das war auch mit der Grund, warum ich dann gesagt habe, nachdem wir dann so häufig über den Glowcast gesprochen haben und du hattest ja auch die Idee für den Namen Glowcast, ich war ja am Anfang gar nicht so dafür, weil ich ja immer so gedacht habe, okay, wir sind ein Beauty-Brand und das habe ich auch noch immer sehr stark gehabt. Das lege ich nach und nach ab, weil ich merke einfach, was wir für tolle Dinge mit Jack's Beauty Line gerade wuppen können und auch gerade eben durch den Wachstum, dass wir schaffen, solche Projekte wie den Glowcast, der ja 0,0 auf den Abverkauf bei uns abzielt, aber wir wollen ja auch ein Lebensgefühl und einen inneren Glow schaffen und eine Zufriedenheit, glücklich sein, weil das ist das, wofür ich stehe und das eben...
Total, das ist ja auch, dazu muss ich auch sagen, wenn du so lange in der Werbung arbeitest, kriegst du natürlich auch, wenn du jetzt nicht irgendwie der Chef einer Brand bist oder in der Werbeagentur straight arbeitest, die ganze Zeit nur kreative Sachen entwickelst, sondern nur der Produzent bist im weitesten Sinne für halt Inhalte, kriegst du natürlich in 20 Jahren auch ein Bild davon, wie Markenbildung so funktioniert. Und wenn man das jetzt mal unter diesem Gesichtspunkt sieht, Markenbildung, Jack's Beauty Line und alles, was dahinter steht. Es ist so enorm wichtig, eine Emotion zu verbinden, die aber auch echt ist. Mhm. Die Zuschauer oder die Konsumenten, die Kunden, die blicken eh durch, wenn es das nicht ist. Also nach irgendwie einer gewissen Zeit funktioniert das dann einfach nicht mehr. Ja, und das gehört einfach dazu heutzutage, modern. Mhm. Und speziell, wenn es halt so ein verhältnismäßig junges Unternehmen wie deines ist, sollte man natürlich auch die Chance nutzen, diese modernen Mittel, womit ich jetzt nicht die technischen Mittel meine, sondern auch zu sagen, so der Fokus einer Marke ist nicht das Produkt, sondern sind wir die Menschen, die dahinter stehen, die Story. Und halt auch einfach die Dinge, für die wir stehen, die Inhalte, die uns interessieren, die uns selber beschäftigen. Und ja, du sagst es genau richtig, der Glowcast vertritt das natürlich auch. Ich war mir vorher so ein bisschen unsicher mit dem Namen Glowcast. Ich habe den nur mal so als Arbeitstitel rausgehauen und war dann so ein bisschen überrascht, als dann deine Kreativdirektorin, du und zwei, drei andere gesagt haben, Wahnsinnstitel und Lisa auch.
Es ist auch wirklich ein total super Titel. Ich glaube nochmal, um das jetzt einmal auch noch kurz abzuschließen, bevor wir dann jetzt auch wirklich so in diese einzelnen Episoden reingehen. Warum ich ja am Anfang erstmal gegen den Glowcast war ja, dass tatsächlich ich gesagt habe, boah, weiß ich nicht, ob ich jetzt noch einen weiteren Beauty-Podcast mache. Ne? Also das war ja auch ne von unserem Business Angel Conny, die auch in der Podcast-Szene einfach ein hohes Tier ist, die immer gesagt hat, boah, ihr müsstet wirklich mal überlegen, ob ihr nicht was im Bereich Podcast macht, ihr macht so tolle Themen. Und ich war, wie gesagt, immer so ein bisschen, dass ich gesagt habe, ja, das ist ja nur Make-up und das ist ja auch so, da komme ich halt her. Ne? Das war ja immer so meine größte Sorge, dass das, was ich mache, so oberflächlich ist und nicht tief geht und ich einfach keine Menschen bewege. Und das ist ja nur Make-up. Aber jetzt gerade über die letzten Jahre Jack's Beauty Line, wo ich einfach so tolles Feedback von unseren Kunden bekommen habe, mit wirklich krass bewegenden Stories. Und ich muss sagen, ich lag gestern Abend mit Noah im Bett und wir sind so durch unser Bücherregal da gegangen und haben geguckt, ob es da etwas gibt, was wir zusammen lesen können. Und da ist mir das Buch von meiner Mitschülerin von damals aus der Waldorfschule in die Hand gefallen, von Maria. Und das ist ihre Geschichte von ihrem Mann, der schwer an Krebs erkrankt und ist leider gestorben mit zwei ganz kleinen Kindern. Das ist ultra, wirklich, also es hat mich sehr, sehr, sehr mitgenommen und bewegt und sie hat ein Buch darüber geschrieben und hat mir vorne eine Widmung reingeschrieben, die habe ich gestern Noah vorgelesen, wo sie drin stand, so, wo drin stand, Miri, du hast mir irgendwann mal gesagt, so, du findest das alles so oberflächlich, was du machst, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde, das ist überhaupt nicht so, weil in der dunkelsten Zeit in meinem Leben, wo mein Mann gestorben ist, hast du mich so berührt mit deinen ganzen Make-up-Tipps und du hast mir so eine krasse Normalität gegeben in diesem Moment, dass mich das so krass durch diese traurige Zeit so getragen hat. Und das so Feedbacks habe ich halt sehr häufig bekommen, ne? Dass Menschen wirklich gesagt haben, es ist so Wahnsinn. Also du denkst vielleicht, es ist was so krass Oberflächliches, aber es hat für mich eine total krasse Bedeutung, dass ich mich zum Beispiel viel wohler wieder in meiner Haut fühle, dass ich halt irgendwie Komplimente von meinem Mann bekomme, dass meine Familie plötzlich irgendwie so, das ist ja schon etwas, was nicht oberflächlich ist, auch wenn man sagt, Beauty und Make-up, ja, ja, ja. Aber auch hier finde ich es eben so spannend, dass wir dann gesagt haben, okay, lass uns den Glowcast machen, aber bitte lass uns keinen Beauty-Podcast machen.
Da waren wir uns von Anfang an noch im Klaren darüber, dass es ja, auch wenn wir uns dazu entschlossen haben, einen Audio- und Video-Podcast zu machen, dass Beauty würde es zu einfach machen, es würde es zu sehr simplifizieren, worum es geht, wenn man jetzt nur darüber sprechen würde, so wie zu welcher in trockenen Jahreszeiten, welchen Lippenstift trage ich aus? Die klassische Frage, die du 100-mal für irgendwelche Magazine beantworten musstest. Dass auch, wenn wir den visuellen Anteil gehabt hätten, das hätte dann an Audio nicht funktioniert, weil man spricht über Farben, Looks und so weiter. Das mag für einige Podcasts funktionieren oder die dann einen Weg gefunden haben, das umzusetzen. Das ist auch gut so. Nur bei uns war ja von Anfang an und bei dir ja auch irgendwie der Anspruch, da muss noch ein anderer Mehrwert sein. Das kann nicht nur Beauty sein.
Und jetzt hatten wir tatsächlich 8 tolle Gäste da. Und ich kann mich so gar nicht richtig entscheiden, welche meine Lieblingsfolge war, weil ich habe wirklich...
Das wäre ja auch unfair den individuellen Inhalten gegenüber. Das ist ja so, wie wenn man irgendwie so sein Lieblingskind benennen müsste. Ne? Also natürlich ist mir das auch so durch den Kopf gegangen, so wenn man jetzt darüber sprechen würde, was wäre die liebste Folge? Und das ist... das kannst du ja schon gar nicht beantworten, allein aus Respekt heraus. Mhm. Was aber feststeht, finde ich, alle 8 haben einfach sehr spannende, aber vor allen Dingen auch sehr offene und intime Geschichten mitgebracht. Worüber ich dankbar bin, dass wir in so einer Zeit leben, wo in der Menschen sich das erlauben oder herausnehmen zu sagen, ist mir egal, was die Leute da draußen denken, so bin ich halt oder das ist der Grund, warum ich so bin, weil ich diese Story habe und darüber berichten.
Wir haben ja über alle Folgen wirklich auch lange gesprochen und auch viele Themen haben uns ja nachhaltig total bewegt. Natürlich auch die Themen, die uns jetzt hier besonders auch betreffen, ja, oder die mich auch sehr betreffen. Und ich habe schon das Gefühl, dass sich bei uns auch einiges dadurch verändert hat. Vielleicht einmal allgemein auch das Zusammenarbeiten. Das fiel uns ja früher zum Beispiel nicht ganz so leicht, aber auch, weil wir wahrscheinlich zu sehr, du bist zum Beispiel dann in meine Thematik reingekommen und wo ich Boss war, was dann irgendwie schwierig war, weil ich bin tatsächlich auch auf der Arbeit sehr anders, finde ich, als privat. Also das kann man sich, glaube ich, immer gar nicht so vorstellen. Also meine Mitarbeiterinnen sagen immer so, also Miri, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass du jemals ausrastet, also, dass du mal rumschnauzt. Und dann sage ich immer so, ja, dann fragt mal Christian, ich kann das. Und ich glaube, da war das irgendwo schwierig und jetzt, finde ich, haben wir aber etwas gefunden, wo so du so krass brillierst und wovon ich gar keine Ahnung habe, also dieser ganze Technik-Setup, Licht-Setup, alles, was du hier machst mit Schnitt und Ton und so weiter, das ist halt einfach so deine Kernthematik und deswegen haben wir das, glaube ich, erstmal sehr, sehr schön hinbekommen, sehr gut hinbekommen. Wir haben ja natürlich auch tolle Hilfe von meiner Assistentin Sarah und die Mädels vom Jack's Beautyline Team, die uns dann natürlich auch maßgeblich mit unterstützt haben in der ganzen Produktion,
ja,
und
alleine
Nachbearbeitung.
Machen wir das hier nicht, ja.
Genau, wir machen das auf keinen Fall ganz alleine. Aber magst du vielleicht einmal so für dich auch, weil ich habe ja immer mit den Gästen auch gesprochen, magst du einmal so für dich auch sagen, was für Themen dich jetzt auch vielleicht so nachhaltig bewegt haben?
Jedes Thema so ein bisschen für sich, manche mehr, manche weniger. Also Themen, die halt nah an mir dran waren, waren natürlich Unterhaltungen mit Dr. Kathi Ernst, waren sehr nah an mir dran, schon alleine, wenn es darum geht, den einen inneren Schweinehund zu überwinden und dass ich jetzt im letzten Jahr rund 20 Kilo abgenommen habe und es geschafft habe, mich da weitestgehend, also ich meine, Nach 2 Jahren reden wir nochmal, ob ich das alles so halten konnte, so, aber ich bin durchaus positiv, mich umprogrammieren konnte. Und das Einrichten von Regelmäßigkeiten, von denen sie gesprochen hat, und dass es da auch viel um Gesundheit geht und weniger um Aussehen, und sie halt Dinge angesprochen hat, die total nah an mir dran waren, so dieses am Boden spielen mit den Kindern und dann aufstehen, genau das gleiche hatte ich auch. Ich saß halt da hinten in meiner Producer-Höhle-Ecke und hab halt nur genickt, so, ja, das, genau das kenne ich, so, ne, weil halt mit dem Mehrgewicht, was ich hatte, auch einfach Gelenke mehr belastet waren oder schon, ich sag jetzt mal, grundsätzlich zu wenig bewegen, dass man nicht so gebaut war, dass man halt so diese, sag ich jetzt mal, sehr für Erwachsene sehr ungünstige auf dem Boden Rumspielhaltung dann so ohne weiteres wieder lösen konnte, wenn man aufgestanden ist.
Vielleicht können wir einmal ganz kurz, weil es so wunderbar zu dem Glowcast passt, einmal ganz kurz auf diese Thematik eingehen, weil ich glaube, da werden jetzt sehr viele zuhören und sagen so, was, der hat 20 Kilo abgenommen, wie soll das gehen und wie hast du es gemacht? Und ich glaube halt auch, was der krasse Unterschied zu Dr. Kathi Ernst ist, sie hat ja gesagt, sie hatte gar keine Absicht abzunehmen. Ja. Und bei dir war es ja eigentlich genau das. Dann in erster Linie war es ja dein Selbstwohl, also dein Selbstbefinden, wie du dich gefühlt hast in deiner Haut. Und das ist ja auch eine Thematik, die uns tatsächlich auch in der Familie viele Jahre beschäftigt hat, weil man einfach gemerkt hat, du hast dich unwohl gefühlt und ich habe dich immer supportet und habe immer gesagt, Christian, das ist auch dein Mindset, ne, so was du von dir über dich sagst und ne, dass du.
Ja, total, total.
Vielleicht kannst du einmal so ein ganz, vielleicht für dich so rückblicken, weil ich empfinde, dass du einfach so krass deinen inneren Glow gefunden hast. Also ich glaube, es ist einerseits der Jobwechsel, einmal raus aus der wirklich krassen, aus diesem krassen Workload raus und auch aus diesen Menschen, die dich vielleicht mental nicht gesund gemacht haben oder dich fit gehalten haben, sondern einfach daraus. Aber vielleicht kannst du auch noch mal ganz kurz darauf eingehen, was bei dir plötzlich Klick gemacht hat, dass du gesagt hast, so, ja, ich schaffe das jetzt und ich möchte es auch halten.
Meistens sind das bei mir nur so kleine Momente, durch die ich dann irgendwie grundlegend was ändere. Also sag jetzt mal, diese Unzufriedenheit mit dem Mehrgewicht, die hat mich ja schon all die Jahre begleitet. Diverse negative Glaubenssätze über Essen und dass ich ja nie abnehmen kann und so, das hast du ja, glaube ich, auch in der Folge mit Kathi angesprochen. Was heißt, ich glaube, weiß ich. Ich habe es jetzt 20.000 Mal gesehen.
Also dein krassester Glaubenssatz war, glaube ich, ich muss Essen nur angucken und ich werde dick.
Ja,
also das hast du regelmäßig.
Genau. Also da ist auch grundsätzlich ein schwieriges Verhältnis zu Ernährung. Bewegung gar nicht mal so sehr, sondern in erster Linie Ernährung. Und ich glaube, es hat da auch irgendwie was mit der 40 zu tun. Also vor 2 Jahren bin ich 40 geworden und habe dann wieder angefangen, aktiver an Laufwettbewerben teilzunehmen. Hier mal einen 10-Kilometer-Lauf, da jetzt irgendwie der Halbmarathon, jetzt gerade wieder den 10-Kilometer-Lauf hier im Tierpark. Und das hat grundsätzlich schon mal so bei mir dafür gesorgt, so ja, das ist auch etwas, was du bist. Du machst das gerne, du machst gerne Sport. Ich musste mir das nur wieder in Erinnerung rufen. Das habe ich ja früher schon sehr gerne gemacht, regelmäßig gelaufen und Sport gemacht. Das vergisst man halt immer wieder oder ich vergesse es immer wieder. Und was mir dann aber dieses Mal auch aufgefallen ist, trotz aller Bemühungen so also der Körper wird vielleicht in sich stabiler. Du siehst das ja besser als ich. Oder ich werde muskulöser dadurch oder sowas, verliert nicht an Masse. Und Masse ist immer etwas, was mich gestört hat, weil Kleidung einfach nie richtig gut sitzt. XL im Laden ist dir zu klein. Das sind halt also Aspekte, die immer so dann an einem nagen oder an mir genagt haben. Und ich glaube, tief in mir drin habe ich irgendwie nach einer Lösung gesucht für, wie kann ich mein Mindset in puncto Ernährung ändern. Das war, glaube ich, so der Hauptaspekt für mich. Und ich hatte halt schon diverse Sachen ausprobiert, ne? Ob es jetzt Intermittent Fasting ist oder ob es nach 18 Uhr nichts mehr essen ist oder Gluten und Zucker weglassen und. Und das sind halt alles Dinge. Und das wissen ja auch die meisten da draußen oder speziell die Leute, die schon viele Diäten gemacht haben oder auch die Experten, dass man hält das halt auch immer nur ein paar Monate durch. Mhm. Ne? Das hält man dann 3-4 Monate durch, dann kommt der Erfolg, alle high-fiven dich, du fühlst dich gut irgendwie. Und irgendwann kommt dann halt wieder der Alltag, der Trott, der Stress, der dich wieder zurückholt in alte Muster und sowas. Und daher war ich im Prinzip, ich sag jetzt mal, schon voreingenommen, was alle klassischen Diätmethoden angeht. Und dann hatte mir ja
unsere gemeinsame Freundin und mittlerweile auch Jax Beautyline-Mitarbeiterin Claudia hatte die App Noom empfohlen. Wir werden nicht bezahlt von Noom. Ich gebe jetzt nur eine ehrliche persönliche Erfahrung wieder. Wo es darum geht, im Prinzip die Person ganzheitlich an das Thema Ernährung und Körper ranzuführen. Also psychologische Aspekte, genetische Aspekte, wie funktioniert Nahrung, was ist eigentlich Kaloriendichte und. Und das in kleinen Häppchen und sehr modernen Mitteln der Kommunikation, also in so kleinen Anekdoten, die man in so Story-Slides so durchschieben kann. Also man kann das,
Ding ist.
Ja, was man halt super leicht verdauen kann und dabei halt Dinge lernt und dann wird das Wissen dann wiederum mit kleinen Quizzes dann irgendwie nochmal verfestigt. Und gleichzeitig machst du dann halt ein Kalorienzählen mit, ein ganz, ganz klassisches. Und ja, so habe ich es dann halt geschafft, dass ich ich würde jetzt schon sagen, rund 6 Monaten die 20 Kilo verloren habe. Das mag schnell klingen, aber ehrlich gesagt war das jetzt auch ohne Zwang und Anstrengung.
Ja, das,
also du sagst immer, in deinen Augen habe ich schon nicht anders gegessen. Habe ich schon,
ja.
Aber halt einfach bewusster im Sinne von halt die irgendwie die Snacks weglassen und irgendwie die Salz-Snacks, von denen man sich denkt, dass sie ja nicht so schlimm sind wie die Süß-Snacks und all solche Sachen. Das sind also Sachen, die man da so sukzessive lernt.
Aber da muss ich wirklich einmal auch zum, wenn, vielleicht hast du das auch wirklich so von mir, wenn ich das auch anderen sage, dass ich empfinde, du hast nicht anders gegessen, dann vielleicht wirklich auch falsch verstanden hast, weil du hast total dein ganzes Verhalten zur Ernährung komplett verändert. Und das ist ja das, was mir auch immer so stark aufgefallen ist. Also wenn man sich einmal intensiv mit Glaubenssätzen befasst, dann ist das ja fast wie so Fluch und Segen zugleich, dass man plötzlich bei allen Leuten nur noch die Glaubenssätze erkennt. Das habe ich ja bei dir so krass erkannt. Nur du kannst das halt einfach niemanden auferlegen, erkenne deinen Glaubenssatz und wandel ihn um, wenn du das nicht wirklich selber willst. Und bei dir war das ja so krass, dass du hast Sport gemacht, du hast Diäten gemacht, du hast Intervallfasten und das war ja auch alles so, da haben wir uns ja auch teilweise dann auch in die Haare gekriegt, dass ich gesagt habe, Mann, wie nervig, jetzt können wir nirgendwo mehr essen gehen oder dann morgens frühstücken ist dann auch nicht mehr drin mit dir. Und das fand ich halt alles so unentspannt, das war alles so krampf. Plus, dass ja dein Glaubenssatz nicht weg war, sondern du ja diesen Glaubenssatz so immer noch hattest und ich werde niemals dünn sein. Du hast mir ständig gesagt so, hey, ich bin so, Miri, du bist ganz anders, ich werde halt niemals abnehmen. Und das hat ja dann dazu geführt, dass du dir dann in den Momenten des Cheatens, also einmal kurz, dir so viel Zeugs reingedonnert hast, dass ich dann immer gesehen habe, okay, krass, also das wird ja nie im Leben.
Das kann es auch nicht sein, ja.
Das kann es nicht sein. Und das hast du so krass verändert. Also dieser Mindset-Change, dass du sagst so, du hast dir ein Vision Board gemacht, du hast dir ein klares Ziel gesetzt, du hast gesagt, okay, so möchte ich aussehen, die und die Kilo möchte ich abnehmen und dann hast du ja auch deine ganzen Glaubenssätze dazu umprogrammiert, auch mit Hilfe der Noom-App, aber auch natürlich, dass du auch gesagt hast, ich nehme mir jetzt mal Zeit für mich, mal wirklich zu visualisieren, was ich mir für mein Leben vorstelle. Und was ich jetzt nur abschließend sagen will, was ich immer dann allen sage, was ich so mega toll daran fand, war, dass wir zusammen einen Pizzaabend machen können. Wir können zusammen mal irgendwie schön essen gehen und uns auch richtig was gönnen und wie, ne, du sagst halt auch, wenn wir auf der Autobahn sind, ja, dann gehen wir jetzt halt mal zu McDonald's, dann ist das halt so. Aber ich finde, es ist halt in so einem gesunden Gleichgewicht, also so wie ich jetzt zum Beispiel für mich jetzt so immer gegessen habe, wo ich immer gesagt habe, ja, ich liege immer so bei meinen Mitte 50 Kilo irgendwie so und da bleibe ich auch, das weiß ich nicht wieso, das ist bei mir so drin und deswegen ernähre ich mich ja auch so.
Dazu muss ich aber auch sagen, dass die ganze Idee von Noom oder das Konzept dahinter auch darauf basiert, dass nichts verboten wird oder kein Essen schlecht
ist. Was ich super finde.
Sie unterteilen zwar Essen in Grün, Orange und Rot und sagen dann halt Grün, Gelb und Rot und sagen dann halt, dass im prozentualen Anteil des Tages du nach Möglichkeit im Schnitt am meisten, also ich glaube irgendwie so 35% von Gelb essen solltest, irgendwie dann das am zweithäufigsten Grün und am wenigsten Rot. Und das ist aber halt eine Empfehlung. Und dann wird halt im Prinzip, da wird ja auch nicht gesagt so, das darfst du auf gar keinen Fall essen, sondern du wirst schon rangeführt mit, es gibt halt einfach Sachen, die haben beim gleichen Gewicht wie 500 Gramm Trauben, haben aber 500 Gramm Chips, einfach eine ganz, ganz andere Kaloriendichte. Beides würde dich aber gleich satt machen. Mhm. Das ist so einer so diese Schlüsseldinge, dass du die Kaloriendichte verstehst. Aber um das gar nicht so sehr so in die Länge zu ziehen, weil wir haben ja unterschiedliche Folgen, um die es in dieser Recap-Folge auch geht. Ja, es hat ganz viel mit Mindset und Glaubenssätzen zu tun. Und ich weiß, das klingt immer so modern, wenn man das sagt, oh, das ist eine Mindset-Angelegenheit und so. Das, und dann klingt das immer automatisch so abstrakt für alle. Oder das sagen auch bestimmt einige Leute, ja, das, da bist du ja nur hingekommen, weil. Und ich bin gerade in einer Situation, die erlaubt mir das gar nicht, dieses Mindset zu haben und so. Und sage ich, ja, da muss man aber, muss man, das ist definitiv auch eine Arbeit und es passt nicht immer. Und es ist exakt so, wie Kathi gesagt hat, also Shoutout an Kathi. Wenn du es jetzt nicht bist, ready für dieses Mindset, dann hakt das ein bisschen. Sie hat ja gesagt, wir sind alle Athletes in the waiting. dann park diesen Gedanken halt, vergiss ihn aber nicht und frag dich zu deinem eigenen Wohl irgendwann später im Jahr nochmal die gleiche Frage. Vielleicht bist du dann bereit dazu. Mhm. Und das muss ich auch ganz klar sagen, das ist in meinem Fall 100% richtig so. Mhm. Und ein Gespräch, die man mit anderen führt, bekommt man das zumindest auch bestätigt.
Ja. Also ich finde zum Beispiel, da, also dass diese Thematik, dass wir jetzt da auch einmal so ein bisschen ausgeschwiffen sind und es ein bisschen länger erzählt haben, das ist auf jeden Fall auch eine Thematik, die uns hier auch als Familie nachhaltig auf jeden Fall positiv beeinflusst hat, weil ich finde immer, es ist ganz wichtig, dass es einem gut geht. Und ich glaube, auch dann geht es der ganzen Familie gut, wenn man merkt, so eine Person in der Familie leidet oder hat so einen, ja, so einen Leidensdruck, dann nehmen das alle mit. Und deswegen komme ich jetzt auch zum Beispiel zum nächsten Thema, PMS.
Zyklus.
Genau, unser Leben ist ein Zyklus und dass Sina halt da so. Also das war auch einer der krassesten Folgen für mich. Also das war richtig. Ja,
der größte Aha-Moment war.
Das war der größte Aha-Moment. Ja. Also dieser Moment, wo sie mir sagt, Miri, es gibt keine Pille. Guck hin, was dein Körper dir sagen will. Das war für mich so richtig so, wo ich gedacht habe, ja fuck, scheiße, ich muss wirklich aufhören, diese ganzen Pillen zu nehmen und zu denken, es macht irgendwas. Ja. Es ist so krass, meine Einstellung, mein Workload, mein und es ist verrückt, wie viel besser meine PMS und eure PMS geworden ist. Weil das muss ich ganz klar sagen, also ihr, speziell Noah und du, Levi ist einfach noch zu klein, ihr habt euch ja wirklich schon so richtig fast so nach meinem Zyklus mit eingependelt, dass ihr dann auch schlechte Laune bekommt.
Ja, also speziell ich habe mich da mit dir synchronisiert. Es ist jetzt besser geworden.
Es ist so viel besser geworden.
Auf jeden Fall, aber es war schon so. Also dass selbst in den Momenten, wo wir super pisst waren, darüber gelacht haben, dass wir jetzt beide unseren Zyklus in Anführungszeichen synchronisiert haben, ja.
Ja, und da hat ja Sina auch ganz stark uns beide wachgerüttelt, ne, und gesagt, das ist, also das kann tatsächlich gelernt sein. Und dass du dann zum Beispiel auch mit mir in so ein Loch fällst, ist aber natürlich auch selbstverständlich, wenn man merkt oder wenn man bedenkt, wie krass ich in dieser Zeit dann auch war. Also ich habe wirklich seit der Folge, die ist jetzt, weiß ich nicht, wie viel, das ist jetzt zwei, weiß nicht.
Dass wir sie aufgezeichnet haben.
Ja, nee, ja genau, dass wir sie aufgezeichnet haben, ist so vielleicht 2 Monate her.
Ja.
Ja.
Zweieinhalb.
Und jetzt habe ich das zweite Mal gerade meine PMS-Phase seitdem und es ist Welten anders. Also ich meine, ich müsste jetzt morgen meine Tage bekommen und normalerweise ist das dann heute so ein Tag, wo ich richtig, ich merke, ich bin total schwach. Ich merke, dass ich auf jeden Fall den Zyklus stark merke, aber ich verstehe auch gerade, dass es okay ist. Und dass ich dann zum Beispiel auch heute Morgen mir dann einfach gegönnt habe, okay, ich muss jetzt einfach gerade noch mal eine halbe Stunde länger liegen bleiben und weiter schlafen, während du dann die Kinder gemacht hast. Und ich glaube auch, dass schon alleine darüber sprechen, dass du das alles gehört hast, dass du diese Folge auch so oft dann durchgekaut hast und so weiter. Ich glaube, also es hat doch viel auch mit dir gemacht, oder?
Also generell, weil wir so viel darüber sprechen, also über alle möglichen Dinge, aber halt auch da über dieses Thema Zyklus da schon so intensiv reingegangen sind, weil du ja auch über all die Jahre gesagt hast, irgendwie, was ich an PMS oder Zyklus so hasse, ist, dass mir die Kontrolle genommen wird, wie ich möchte, dass ich mich fühle. Das ist ja das, also das ist ja on top zu der schlechten Laune, kriegst du ja dann nochmal quasi Double Time schlechte Laune, weil du schlecht gelaunt bist, weil du nicht kontrollieren kannst, dass du schlechte Laune gemacht bekommst von etwas, was hormonell scheinbar irgendwie eingebaut ist.
Und dass ihr euch das jetzt so einmal so wirklich vorstellen könnt, also wir wirklich jetzt so, die letzten 2 Monate waren super, aber auch wenn man das immer so, weil ich meine, Instagram ist halt einfach so eine krasse Scheinwelt, ne? Ja, natürlich bin ich immer super gut drauf auf Instagram und zeige immer nur alles, was positiv ist und super. Aber ich bin dann schon so, dass ich dann halt auch ungerecht werde, dass ich halt wirklich rumschnauze und merke im nächsten Moment, oh Gott, es tut mir so leid, aber ich kann das nicht äußern in dem Moment. Also in dem Moment bin ich so gefangen in meinem Gefühlschaos und bin so wütend darüber, dass mein Körper mich so fühlen lässt, dass ich dann schon richtig, auch teilweise richtig unter die Gürtellinie gegangen bin und dass ich auch richtig merke, boah, ich möchte daran arbeiten, ich möchte, dass sich das verändert.
Aber weißt du was, da muss ich dir jetzt als Mann auch die Hand reichen sozusagen, weil speziell das Thema, über das wir gerade gesprochen haben, hast du ja auch gesagt, dass wenn du dich unwohl gefühlt hast oder da, also ich, du Christian, was deinen Körper angeht und das Mehrgewicht und dass du dich nicht schön fandest oder sonst irgendwas, da gibt's ja gute und schlechte Tage. Und an den schlechten Tagen oder auch den schlechten Wochen habe ich die Stimmung in der Familie ja auch runtergezogen. Mhm. Oder habe aktiv, wenn wir zum Beispiel weggegangen sind oder so, dann halt auch die Stimmung runtergezogen. Auch eine Sache, die ich natürlich gar nicht machen wollte, aber die ich mir einfach so irre schlecht gefühlt habe oder mich selber so schlecht gesehen habe, dass ich das einfach so nach außen rausgegeben habe. Wahrscheinlich auch als eine Art Release, weiß nicht, weil man es nicht für sich behalten will, wie auch immer. Oder ich bin einfach nicht der Typ, der das für sich behält. Da muss ich sagen, das ist nicht PMS, aber es ist die gleiche Mechanik. Mhm. Also eine Situation, in der ich nicht die Kontrolle habe. Kontrolle in dem Fall wäre, ich kann es jetzt nicht magisch ändern, dass ich jetzt irgendwie schlanker bin und das T-Shirt besser fällt und so. Das kann nicht, das geht nicht von jetzt auf gleich. In dieser Situation ärgert mich das tierisch, wenn wir irgendwie weggehen wollen und ich nichts habe, was mir irgendwie gefällt. Und dann gebe ich diese Stimmung noch außen ab. Und jetzt, das meine ich halt auch mit Handreichen, da muss ich auch ganz klar sagen, ja, das ist aber auch exakt so eine Situation, wie du dann hast. Mhm. Ne, ob die jetzt stärker bei dir kommt, weil die Hormone einfach richtig kicken, als jetzt bei mir in diesem Vergleich. Das ist jetzt mal dahingestellt, aber ich denke, die Mechanik ist die gleiche.
Das Schöne ist wirklich, dass es so viel besser geworden ist, dass ich merke, ich meine, ich mache ja immer richtig viel begleitende Sachen auch, ne? Ich gehe ja dann zum Beispiel auch zur Hypnose oder mache dann nochmal mit meinem Coach Dominik dann jede Woche mittwochs nochmal mein Coaching, wo ich dann genau in diese Themen reingehe und versuche dann auch aufzuarbeiten. Aber wofür ich halt eben auch bei dir so dankbar bin, dass du ein Mann bist, der auch an sich arbeitet, weil ich meine, ich kriege das schon auch in meinem direkten Umkreis mit. Es gibt auch wirklich wahnsinnig viele Männer, die sagen, was für ein Quatsch und das brauche ich alles nicht. Und wofür muss man sich denn weiterentwickeln oder warum muss ich denn jetzt an mir arbeiten? Ich bin doch super, so wie ich bin. Ja, mag sein, aber es sind ja auch viele Dinge, die man einfach noch optimieren kann oder wo man auch sagen kann als Paar, ich achte auf meine Themen und du achtest auf deine Themen. Und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass wir, wie gesagt, damals die Paartherapie gemacht haben. Auch, dass du aber auch dir jetzt halt eben solche Dinge zu Herzen nimmst, dass ich sage, du pass auf, Christian, ich arbeite gerade wirklich sehr stark an mir, die PMS-Phasen hier zu Hause auch nicht so ausarten zu lassen, dass ich dann hier 7 Tage wirklich im Dreieck springe und nur noch schlechte Laune verbringe. Aber jetzt musst du auch bereit sein, an deinen Themen zu arbeiten und auch für dich zu sagen, ja stimmt, vielleicht sind wir da synchronisiert und vielleicht steigere ich mich jetzt auch gerade rein oder befürchte schon, dass Miri gleich irgendwie mit einem Dolch in der Tür steht, aber es ist ja jetzt nicht mehr so. Also deswegen, da bin ich dir ja auch sehr dankbar.
Ja, nicht mehr so stark.
Es wird immer besser.
Ich finde es halt auch falsch zu sagen, so jetzt ist alles magisch weg, weil ich einmal mit Sina gesprochen habe. So ist es nicht. Es ist ja alles ein Prozess. Ne? Also
absolut.
Wie jeder Aspekt, an dem man arbeitet, an sich persönlich, es ist immer ein Prozess. Also für mich persönlich war es immer so, das ist etwas, was dann, sage ich jetzt mal so, vor sich hinköchelt in einem. Und das ist auch das, was ich vorhin meinte mit, es sind immer kleine Momente, die dafür sorgen, dass ich Dinge ändere. Man war, weiß nicht, an einem Montag in einer Coaching-Session und nimmt das alles mit und nickt und sagt, ja, habe ich alles verstanden und sagt, so habe ich noch nie darüber nachgedacht. Und dann aber 3 Wochen später kommt irgendeine Situation, die eigentlich gar kein großes Gewicht hat. und nicht zwingend ein Aha-Moment ist, wo dann aber auf einmal der Groschen fällt. Mhm. So, und so ist es da ja genauso, ne? Du führst so ein Gespräch, ja. Hast so ein Interview und dann habt ihr am gleichen Tag ja dann auch noch mit dem ganzen Team, mit Sina, ja. Mit dem ganzen Jack's Beautyline Team, ein Coaching mit Sina gemacht.
Was auch echt irre toll war und auch, glaube ich, total nachgewirkt hat. Ich meine auch, wir sind jetzt so ein riesengroßes Frauenteam und natürlich hat auch jede Person bei uns ganz andere Gefühle zu Themen wie zum Beispiel Zyklus oder Kommunikation oder sonst irgendwas. Aber ich muss halt sagen, was ich halt auch so daran liebe, dass halt eben auch durch diese Gespräche hier wir uns besser kennenlernen, aber ja natürlich auch mein Team mich noch viel besser kennenlernt, mich auch viel besser verstehen lernt. Und wenn wir zum Beispiel diese, einmal im Monat machen wir ja diese Kommunikation, diese Workshops, die dann diverse Themen beinhalten, merke ich ja dann auch wieder, was das für eine tolle Entwicklung ist. Und nichts geht von heute auf morgen. Das ist auch nochmal so mein ganz, ganz, ja, mein wichtiges Learning und auch so ein Impuls, was ich euch unbedingt gerne da draußen mitgeben möchte. Nichts ist von heute auf morgen einfach weg.
Ja, gar nichts.
Du kannst nicht erwarten, ein einziges Mal zu einem Coaching zu gehen, einmal zu einer Therapie, einmal zu einer Hypnose-Session und dann ist alles weg. Es ist immer ein Prozess. Es ist ein totales Arbeiten an dir selbst und vor allem, was ich auch nochmal ganz wichtig finde, ist, man darf es niemals auf eine andere Person oder an eine andere Person koppeln. Wir oder ich bin verantwortlich für meine Themen. Ich bin verantwortlich für das, was ich mache. Ich kann nicht verantwortlich sein für das, wie du dich fühlst. Dafür kannst nur du alleine stehen. Und diese Verantwortung zu übernehmen, ist zum Beispiel bei mir auch nochmal eine große Thematik, die sich durch alle Glowcast-Folgen gezogen hat, ist das Thema Verantwortung übernehmen. Weil tatsächlich ich das sehr stark für mich so als negativ belastet hatte, als ich muss die Verantwortung tragen und tatsächlich jetzt auch durch diverse Gespräche, man führt ja dann auch zum Beispiel Vorgespräche mit den Leuten oder auch Nachgespräche, ich immer wieder zu diesem Punkt gekommen bin, so jeder macht die Dinge so anders und jeder entwickelt Themen auch für sich ganz anders und es ist letztendlich aber alles, darf es meine Verantwortung sein. Also ich darf entscheiden, wie viel ich mache. Ich finde es zum Beispiel auch sehr übergriffig, wenn Leute sagen, boah Miri, warum machst du denn so viel und hör mal auf und das ist alles viel zu viel. Und es ist doch letztendlich komplett meine Entscheidung. Und wenn ich jeden Tag Coachings von morgens bis abends mache, es ist doch letztendlich meine Entscheidung. Und so kann ich natürlich jetzt auch niemanden, ich hoffe natürlich, dass wir mit den Glowcast-Folgen Menschen inspirieren, an sich zu arbeiten. Aber natürlich kann ich ja von niemanden erwarten, dass er sagt, oh ja, krass, ja, ich fange jetzt sofort mit Coachings an oder löse meine Glaubenssätze auf.
Hm. Ja, das ist gerade so Aspekte wie Verantwortung übernehmen und jeder arbeitet anders, das ist ja auch etwas, was du ja mit Lisa ja auch durchgearbeitet hast, ne? Dass ihr euch, also deine Geschäftspartnerin Lisa Buchholz und Mitgründerin von Jack's Beautyline, die ja auch in ihrer Folge ja auch lange, fand ich auch, ich meine, wir kennen uns ja mittlerweile auch gut und trotzdem, das ist wie gesagt, muss ich auch nochmal sagen, sitzt du dann halt da und hörst auch zu und spricht eine Person so lange am Stück und so offen über ihre Gefühle in dem Kontext dieser Zusammenarbeit und so, fand ich ganz fantastisch.
Mhm. Auch eine sehr emotionale Folge für mich gewesen.
Ja, ja klar, total, also, da hängt ja auch so viel Historie hinten dran. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass du, dass man ja auch da gemerkt hat, dieses, du willst es nicht mehr alleine machen. Du hast gedanklich diese Geschichte mit den Pinseln, worauf ja jetzt im Prinzip das Business Jack's Beautyline ja im Ursprung aufgebaut wurde. Make-up kam ja erst in 2020 oder habt ihr damit angefangen, das zu entwickeln. Dass ihr euch ja auch annähern musstet und du wolltest ja eigentlich nicht weiter mit den Pinseln, weil irgendwie hat das alles nicht so funktioniert. Und ich glaube, das war auch generell, sage ich jetzt mal, eine große Phase des Zweifelns, so schon bevor Corona kam. Und Lisa dann da durchgehalten hat und ihr dann halt euch zusammen gefunden habt und gesagt, du hast gesagt, du willst das nicht mehr ohne sie machen. Womit du, glaube ich, auch so in Klammern sagen wolltest, so ich brauche deine Energie. Mhm. Also nicht Energie im Sinne von, ich habe zu wenig Energie, sondern du bringst eine Energie mit, eine andere Form der Energie, die ich nicht habe.
Ja, und?
Also eine Passion für andere Aspekte dieser Branche, dieses Jobs, wie auch immer, die ich nicht mitbringe. Mhm. Und meine Passion ist in anderen Bereichen.
Und aber auch das ganz klare Geständnis, ich kann nicht alles.
Ja, genau, also, das meine ich ja damit.
Das ist, glaube ich, auch etwas, was man auch wieder wunderbar in dem Glowcast gelernt hat. Obwohl ich so viel an mir arbeite, habe ich ja aus jedem Gespräch wieder was komplett Neues mitgenommen und habe wieder gemerkt, krass, jemand hat viel mehr Wissen als ich über eine Sache.
Ja.
Ne?
Ja.
Und das finde ich halt wiederum auch so spannend oder einfach auch eine andere Energie, eine ganz andere Inspiration nochmal. Und deswegen höre ich mir auch so gerne Podcasts an und höre so gerne Menschen zu. Und das jetzt hier so selber, so einen Podcast aufnehmen, selber mit den Menschen im Gespräch, das war jetzt nochmal ein ganz, ganz anderes Level, weil ich natürlich auch gezielt Fragen stellen durfte, die mich bewegt haben. Und das war in Lisas Folge, oder das ist auch das, was wir ja auch da in dieser Folge auch so transportieren wollten, so spring über deinen Schatten, aber auch gesteh dir auch ein, dass du nicht alles selber machen musst, dass du loslassen darfst, ist die größte Thematik bei Lisa und mir aktuell. Wir machen jetzt gerade wieder Führungscoachings und merken einfach auch, wie weit wir in manchen Themen sind und wie auch Themen uns dann aber auch trotzdem noch total beschäftigen, wie zum Beispiel das Loslassen, also das wirklich Leute machen lassen. Und das ist auch eine Thematik, die ja auch zum Beispiel bei uns wieder eine große Thematik ist, wo ich ja auch total stark an mir arbeite, dass ich sage, oder das, was du mir ja auch immer wieder gibst, ne, du machst ja nur manchmal Dinge nicht, weil du Angst hast, dass ich wieder nach abends nach Hause komme und sage, es ist alles falsch und es ist nicht so, wie ich das haben will. Und dann sagst du mir direkt oder spiegelst mir ja auch so, du, pass auf, ich würde es machen, wenn ich nicht wüsste, dass ich mir abends einen Einlauf verpassen lasse, dass ich das halt nicht so gemacht habe, wie du das willst. Und das hat ja zum Beispiel auch ganz stark mit vielen Dingen zu tun, die sich wiederum so durch mein ganzes Leben ziehen, dass ich halt versuche, mit Lisa gemeinsam bei unseren Mitarbeitern loszulassen und zu sagen, hey, die sind alle so toll, die machen so einen Mega-Job. Aber auch hier bei uns in der Familie, dass ich halt einfach lernen möchte, loszulassen, dass ich gerade sehe, was du für einen mega krassen Job hier mit den Kindern machst, dass du dich komplett jetzt in deinem Sabbatical um die Kinder so krass kümmerst, ja, und dass du halt einfach dich um die gesamte Schulangelegenheit mit Noah kümmerst, während ich meinen Job bei Jack's Beautyline mache und durch die Welt tourne, ne, und wie, oder auch zum Beispiel jetzt mit Levi, mit Kita-Eingewöhnung und so weiter. Das ist ja absolut nicht selbstverständlich. Ich meine, wir hatten ja auch Zeiten, wo Noah klein war, wo es anders war.
Es sollte selbstverständlich sein und man muss natürlich auch fairerweise dazu sagen, nicht jeder kann das halt irgendwie zeitlich so abbauen, aber ich
da sind wir natürlich in einer absoluten abbauen, Luxus.
Abbauen ist das falsche Wort, nicht zeitlich so arrangieren. So.
Ja.
Das ist dann natürlich eine Luxussituation, wenn dann eine Partei sich mal irgendwie über einen längeren Zeitraum rausnehmen kann. Ich glaube, was wichtig ist, dass sobald der Rhythmus sich halt wieder ändert im Sinne von, dass ich jetzt neben der Podcast-Produktion für euch und den anderen Sachen, die ich gerade noch mache, dann irgendwie noch Dinge hinzukommen, die dann mir halt dann weniger wiederum von der Familienzeit lassen, dass wir es dann da schaffen, uns zu arrangieren. Ja. So, ich glaube, worauf es am Ende halt ankommt, ist, und das ist auch etwas, worüber wir heute Morgen gesprochen haben, dass auch, wenn die Kinder dann da sind, die Männer auch ganz klar ihre Verantwortung irgendwie sehen müssen. Und damit will ich irgendwie überhaupt gar nicht altbacken labern. Mehrere Männer machen ja kaum was und ich bin ja einer von denen, die es macht. Darum geht's gar nicht. Du hast mir heute Morgen erzählt und genauso wie ich aber auch manchmal im Umfeld mitbekomme, ist einfach die Selbstverständlichkeit der Arbeitgeber der männlichen Seite zu denken, ja, also Peter, wie auch immer jetzt der Mann heißen mag, ist safe die ganze Zeit da. So, und da ist das dann eine Selbstverständlichkeit, dass er dann die ganze Zeit durchackert und irgendwie in allen...
Du meinst jetzt bei der Arbeit?
Bei der Arbeit, ja, genau. Und da ist das dann eine Selbstverständlichkeit, dass er dann bei allen Meetings dann dabei ist und so weiter. Und wiederum die Arbeitgeber der Frauen müssen irgendwie hinnehmen, dass das irgendwie so eine Sollbruchstelle ist, die jeden Moment wegknicken kann. So, und da muss ich sagen, da müssen die Männer auch irgendwie so ein bisschen mehr in die Verantwortung gehen, weil ich glaube, ich will niemanden unterstellen, dass er die Arbeit mit den Kindern nicht übernehmen will. Überhaupt gar nicht. Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass das ganz viele machen möchten. Also sagen, ja, geht ja nicht, weil mein Job und all die Gründe. Und das ist aber auch eher etwas, was ja von oben herabkommt, was ja auch durch deinen Arbeitgeber vermittelt wird. Mhm. nicht, dass sie Kinder hassen oder das nicht mögen oder sowas, aber dass im Prinzip auch nicht darüber gesprochen wird. Hast du vielleicht vor, irgendwie, wie teilt ihr euch das auf? Hast du vielleicht vor, irgendwie ein bisschen raus zu sein? Willst du weniger Stunden arbeiten oder sowas? Also solche Gespräche kommen ja überhaupt gar nicht zustande. Mhm. Bei euch kommt das zustande, weil ihr halt nur fast nur Frauen seid, bis auf Danny, euren Videographer. Bei euch kommen diese Gespräche halt regelmäßig zustande. Aber das ist halt das, was ich mich halt auch frage, warum halt Arbeitgeber nicht auch sehen, mein Mitarbeiter wird jetzt demnächst Vater, suche ich mal das Gespräch. Weil am Ende des Tages habe ich ja auch nichts davon, wenn ich irgendwie einen schlecht gelaunten Mitarbeiter da sitzen habe, weil der nur Stress zu Hause hat. Ja. Irgendwie, weil das sich nicht im Gleichgewicht befindet.
Aber vielleicht kann ich nur noch an der einen Stelle, weil ich meine, Jack's Beauty...
Eine Sache ist mir nur vorhin durch den Kopf gegangen und das wollte ich jetzt hier noch mit anfügen, ist, ich finde die Verantwortung, die dann da auch die Männer mit übernehmen sollten, ist dann auch aktiv mit dem Arbeitgeber das Gespräch zu suchen.
Ja, genau. Und die Frauen aber genauso. Also ich glaube halt, das ist halt etwas, wofür Lisa und ich ja auch sehr stark stehen möchten, so Role Models, was die ganze Firmenkultur angeht und den Wachstum. Und wir sind nun mal wirklich wahnsinnig viele Frauen und davon sehr viele in einem gebärfreudigen Alter. Da werden wahrscheinlich jetzt nach und nach auch noch bei uns mehrere Frauen schwanger und wir finden es halt wahnsinnig wichtig. Und das ist auch wieder so eine Entwicklung von Lisa und mir, die beide Mütter sind, dass wir halt einen guten Weg finden, wie funktioniert's. Und ich bin dann immer so in dem Zwiespalt, weil ich natürlich als Chefin und Arbeitgeberin natürlich jetzt auch nicht irgendwie der Arbeitnehmerin sagen möchte, hey, verhandel mal besser für dich. Warum forderst du nicht nach mehr Geld oder warum forderst du nicht, dass wir dich irgendwie beteiligen oder dass wir uns an deinen Nanny-Kosten beteiligen oder, weil natürlich, ne, also ist es immer noch denen überlassen. Aber ich finde gerade das, was du sagst, diese Aufteilung in der Familie, dass es immer nur heißt, ja, aber der Mann verdient mehr. Und deswegen steht der Mann an erster Stelle, was den Job angeht. Das finde ich halt einfach so schwierig. Und das ist ja das, wo die gesamte Gesellschaft sich ja auch verändern muss. Ja, dass der Job der Frau darf doch nicht immer gleich minderwertiger sein. Und deswegen muss sie zu Hause bleiben. Ja, ich finde, da muss eben noch ganz viel passieren. Aber das ist natürlich ein Thema, da können wir jetzt ja auch noch 2 Stunden drüber sprechen.
Weil da muss man natürlich auch ganz klar zu sagen, da spielen natürlich auch hauswirtschaftliche Dinge eine Rolle, wo man dann halt auch sagen muss, so, welchen Job können wir es uns eher leisten, über jetzt sage ich jetzt mal 6 Monate oder ein Jahr irgendwie zu verlieren und dafür halt nur Kindergeld oder Elterngeld zu erhalten. Also das ist ja auch immer eine wirtschaftliche Frage. Ne? Es ist ja nicht nur dieses, man sollte die Frau dabei unterstützen, sondern da spielen viele Aspekte mit rein. Aber diese Aspekte kann man ja alle nur berücksichtigen, wenn man ganzheitlich darüber spricht.
Ja, absolut. Und da kommen wir ja dann vielleicht auch nochmal zu der Folge mit Lorenz über glücklich sein und mentale Gesundheit am Arbeitsplatz. Ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz große Herzensangelegenheit für mich gewesen, weil ich eben als Chefin von Frauen, mir ist es so wichtig, dass meine Mädels abends glücklich nach Hause gehen. Und ich finde es einfach so traurig, wenn ich Freundinnen, Verwandte, irgendjemand treffe und mir jemand sagt so, boah, ich bin todesunglücklich mit dem, was ich mache und ich würde am liebsten gehen und einfach gar nicht mehr arbeiten oder ich möchte irgendwie mich selbstständig machen und dieser Schritt nicht gewagt wird. Und deswegen war diese Folge mit Lorenz von der TAM-Akademie auch so wichtig und da habe ich aber auch dann wieder gedacht, naja, nichts geht von heute auf morgen, ist halt auch wieder ein wahnsinniger Prozess, ne, sowas. Aber irgendwo muss man ja anfangen.
Er hat ja auch am Ende der Folge gesagt, als nochmal gefragt wurde, so welchen Tipp kannst du den Leuten geben, dass er gesagt hat, ihr müsst auch das Gespräch mit dem Arbeitgeber suchen. Und da haben wir auch wieder jetzt mal die Verbindung zu meiner zur letzten Folge auch zu machen, also die wir gerade gesprochen haben, ist der männliche Arbeitnehmer wird natürlich auch nie die Freiheit von seinem Arbeitgeber bekommen, weil der Arbeitgeber wird vielleicht nicht das Gespräch suchen und sagen und halt lieber totschweigen, dass der Mann vielleicht danach fragen würde, ob er denn vielleicht, keine Ahnung, die Stunden runterfahren kann oder irgendwas. Und genau das, aber auch halt andere Aspekte, die einem Job unzufrieden stimmen, wenn man nicht das Gespräch mit dem Arbeitgeber sucht, dann kann es ja auch nicht besser werden. Ja. Es ist ja auch nicht zwangsläufig ein perfides oder toxisches oder, sag ich jetzt mal, in irgendeiner Art und Weise negatives Verhalten oder Intention des Arbeitgebers, sondern es ist halt auch manchmal auch nicht wissen.
Absolut.
Nicht wissen, was die Leute wollen. Ja. Ne? Du hast da irgendwie, weiß ich nicht, 5 bis 20 und 40 und mehr irgendwie Mitarbeiterinnen irgendwie unter dir und da hast du eine grobe Idee von wer die sind, aber du kennst sie halt auch nur irgendwie in der Gruppendynamik, im Kontext Arbeit und. Und man muss nicht mit jedem Best Friend sein, aber man kann halt nicht alles wissen und die, man kann halt nur Wünsche näher bringen, wenn man das Gespräch sucht.
Ja, also
mit dem Arbeitgeber.
Ich sage ja mal so gerne, sage ich auch ständig zu Noah, sprechenden Menschen wird geholfen, Noah. Wirklich, macht den Mund auf, kommuniziert erst etwas, das sage ich auch in meinem Team immer wieder. Wir können nicht erahnen, wir führen so viele Menschen unter uns und wir können nicht sehen, wie es euch jetzt irgendwie geht, wie viel Workload ihr, die einzelne Person hat, kommt auf uns zu. Wir machen das jeden Monat, wenn wir unsere Team-Breakfasts haben, unsere großen Team-Meetings, dass wir immer wieder sagen, bitte sprecht mit uns. Und das ist für uns einfach das Allerwichtigste, dass man halt da einfach wirklich auch offen sagt, wie es für einen am besten funktioniert. Wir haben ja zum Beispiel wirklich seitdem Noah geboren ist ein Au-pair-Mädchen und das ist für mich so der größte Luxus. Für uns ist einfach so ein, dadurch bekommen wir auch alles hin, wie wir was machen wollen, weil wir einfach hier eine Vollzeitkraft haben, die uns mit den Kindern, mit dem Haushalt und so weiter unterstützt. Aber es gibt ja auch viele, wie zum Beispiel ja auch Lisa und Christian, die sich das überhaupt nicht vorstellen können. Also meine Geschäftspartnerin und ihr Mann heißt auch Christian, deswegen. Die können sich das zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen mit einem Au-pair-Mädchen, weil sie aber auch sagen, ja, sie haben aber auch gar keinen Platz da, wo sie wohnen und so weiter. Es gibt immer Lösungen, aber ich finde trotzdem, das ist natürlich auch, ich kann ja auch immer nur inspirieren, ich kann immer meine Geschichten teilen und so weiter. Aber auch hier, es gibt ja andere Lösungen. Ne, und andere Wege. Und daher, ich finde es ganz wichtig, dass man darüber spricht.
Eine Kollegin hat auch mal zu mir gesagt, und das sehe ich auch absolut genauso, ist, wenn beide sich wünschen oder beide Partner, Partnerinnen, dass sich wünschen, halt ihre Arbeit nicht aufzugeben und halt nicht zu Hause zu bleiben. Beide Richtungen sind vollkommen okay. Aber wenn beide arbeiten möchten, dann muss man sich das halt auch leisten. So, wenn man dann halt sagt, so, aber die Kinderfürsorge, die soll nicht hinten anstehen, so. Du arbeitest halt auch, um quasi glücklich zu bleiben, im bedeutungsvoll bleiben, das Gefühl haben, ich werde gebraucht bei der Arbeit und dir macht die Arbeit Spaß, der Inhalt, die Kollegen, wie auch immer. Und dadurch kannst du dir das dann aber halt auch leisten, dann halt irgendwie eine Hilfe zu suchen. Und wenn es nur ein paar Stunden am Tag ist, es muss ja jetzt nicht Au-pair sein, weil bei Au-pair ist ja die, denke ich mal, die größte Hürde für die meisten Leute ist ja diese Live-in-Situation, wie man sagt. Also, dass diese Person ja mit dir lebt. Also hinter dem Au-pair-Programm steht ja noch viel mehr, außer jetzt die reine Sorge um das Kind. Und das ist ja so die größte Hürde für alle. Da spielt es ja, glaube ich, gar nicht mal so sehr Geld die Rolle bei Au-pair, sondern eigentlich wirklich die Logistik so dahinter. Aber generell, ja, ich weiß, was du meinst. Da gibt es auch genug andere Menschen da draußen, die sagen, ich kann mir nicht vorstellen, mein Kind in die Hände einer Nanny zu geben oder so. Und ich kann halt nur mit reingeben, ja, aber wenn man unglücklich ist, mit nur zu Hause zu sein und eigentlich gerne wieder so zurück in den Job möchte, man dann gegebenenfalls gemeinsam einen Plan erarbeitet, wie man das machen kann. Wenn du wieder arbeiten kannst, haben wir in unserer Hauswirtschaftskasse so und so viele im Monat zur Verfügung. Dadurch können wir uns irgendwie erlauben, für so und so viele Stunden eine Studentin irgendwie mit dazu zu holen und so. Das ist nicht für jeden gleich einfach. Das muss ich auch ganz klar sagen. Aber wenn man das möchte, dann gibt es unter Umständen irgendwie eine Lösung dafür.
Ich glaube, da erinnere ich mich auch nochmal an die Worte von Elena Uhlich, die ich ja jetzt übrigens gleich auch bei mir im Büro treffe, nach der Podcast-Folge mal wieder, die ja dann auch ganz stark auf diese Thematik Liebe einging, ne, und wie man dann die Beziehung frisch hält und, ne, und ich glaube ja, für uns beide war es ja auch, bevor wir überhaupt Kinder hatten, ganz klar, dass wir uns beide mit uns als Ehepaar, als Eltern, Lovers, Geschäftspartner und so weiter nicht aus den Augen verlieren wollen. Und dass wir einfach immer respektvoll und liebevoll miteinander umgehen wollen, dass wir gesagt haben, wir wollen weiterhin abends zusammen Date-Nights machen, wir wollen zusammen ausgehen können und so weiter. Und das war, glaube ich, auch für uns beide so gesetzt und so klar, dass wir ja gesagt haben, okay, aber es wird nicht anders gehen, außer dass wir in ein Au-pair oder in eine Art Hilfe, eine Nanny oder sowas investieren. Ja, total. Ja, und das ist, glaube ich, halt eben auch nochmal sowas, wo ich auch ganz klar sage, wenn man für sich ein eigenes Bedürfnis hat, ja, und das ist ganz unabhängig von das, wie andere Mütter das jetzt zum Beispiel sehen, ja. Ich glaube, andere Mütter sagen, oh Gott, wie kannst du nur so viel arbeiten und du hast deine Tochter, ist doch erst 15 Monate, aber es ist ja mein eigenes Bedürfnis. Ich liebe es zu arbeiten und ich empfinde immer für mich,
ja,
Levi
wird auch nicht glücklicher, wenn du piss zu Hause bist, weil du irgendwie deinen Job
nicht
machen kannst.
Und ich glaube auch einfach, ich muss dann auch an manchen Situationen ganz klar eingestehen, ich bin nicht die Spielplatzmama, ich bin einfach nicht die Mutter, die sich jetzt 6 Stunden mit dem Kind auf den Boden setzt und Spiele spielt. Das bin ich einfach nicht. Und ich glaube, das muss ich auch ganz, also das ist auch ein ganz krasses Learning für mich, mich abzugrenzen und zu sagen, so, mir ist es egal, was andere denken.
Ja, was heißt, sich abzugrenzen? Das okay sein zu lassen.
Ja, es okay sein zu lassen.
Okay sein zu lassen, dass andere das können und wollen in ihrem Herzen. Ja. Und du dann wiederum zu einer Gruppe gehörst, die dir einfach sagt, so, ja, aber das bin ich halt nicht. Genau. Worauf es ja unterm Strich ankommt, ist, dass wir uns auch als Eltern für die Kinder nicht verbiegen. Weil die schauen da eh hindurch. Mal ganz davon abgesehen, dass du unter Umständen langfristig schlecht gelaunt bist und dass er auch nicht gut reflektieren kann auf die Kinder. Die durchschauen das ja irgendwann.
Absolut.
Dass du jetzt vielleicht gerade nicht irgendwie, weiß nicht, wenn du in der dritten Stunde Tee trinken spielen irgendwie dann immer noch nicht so energisch mit dabei bist, das würde das Kind ja dann auch mitnehmen. Also jetzt mal etwas übertrieben gesagt. Und das trifft ja all diese Aspekte an, ob du jetzt die Spielplatzmutter bist oder die Mutter, die viel arbeitet oder nicht arbeitet und gerne zu Hause bleibt. Es ist ja immer so, wer bist du und in welcher Rolle gehst du am meisten auf? Und dann muss man halt versuchen, mit Betonung auch versuchen, sein Leben da so drauf aufzubauen und wie wir immer gesagt haben, unser Leben nicht für die Kinder komplett umzubauen und auf den Kopf zu stellen, sondern halt die Kinder mit in unser Leben reinzuholen.
Ja, absolut. Und das ist ja das, was die Elena-Folge auch so ein bisschen thematisiert, sein eigenes Ding machen, ja. Ne? Und nicht so zu sehr darauf achten, wie machen es andere. Also wie muss ich sein, um das soziale Bild einer guten Mutter irgendwie zu bestätigen, sondern ich mache die Dinge so, wie ich denke. Und
ja, bei Elena ist mir Elena ist ja ein sehr, sehr energischer und ein sehr extrovertierter Typ, warum ich ja denke, dass sie auch so gut ankommt, ne? Weil sie halt einfach so ihre Gefühle nach außen lebt und so viel Energie darstellt. Und ich glaube, dass wiederum dieser starke Charakter gepaart mit der vielen Ablehnung, die sie erfahren musste, auch im Prinzip gar kein anderes Ergebnis erlaubt hätte, außer dass es irgendwo einen Punkt gibt, wo sie im Prinzip sagt, scheißt auf euch alle. So, auch natürlich in dem Kontext natürlich ein bisschen als Schauspielerin erzwungen durch Corona und einer, ich sag jetzt mal, erzwungenen Neuerfindung von sich selber. Aber bei ihr gab es so gefühlt gar keine andere Möglichkeit, glaube ich, wo das hätte in eine andere Richtung gehen können, außer dass sie jetzt sagt, so, ich mache jetzt mein Ding. Dass es dann halt eine Instagram-Show geworden ist, mit der sie sich ausdrücken konnte. Das ist ja nur das Vehikel. Das hätte irgendwas anderes sein können. Aber diese viele Ablehnung, die sie erlebt hat, und das muss ich da auch nochmal sagen, da muss man auch mal ein bisschen differenzieren. Sie ist halt so ein super krasser Charakter, im besten Sinne, die halt so nach außen geht und die auch ganz klar sagt, wenn du halt einen Knall hast und wie auch immer, die aber halt viel Ablehnung in ihrem Leben erleben musste. Und aber andere sind vielleicht nicht so extrovertiert. Andere haben vielleicht nicht so viel Energie. Andere sind viel mehr in ihrem Kopf drin. Und dann ist die Mechanik mit Ablehnung, wie es bei Elena funktioniert hat, natürlich nicht bei allen gleich gut.
Ja, absolut. Trotzdem muss ich halt sagen, dass ich bei Elena auch noch so am meisten gespürt habe, wie krass sie von ihren eigenen Glaubenssätzen tangiert wird. Also von wirklich vielen, vielen Gästen, die da war, hat man auch gemerkt, so, ich habe sie nach der Folge einfach so viel besser noch verstanden, warum sie ist, wie sie ist. Also sie hat einfach das Beste draus gemacht, ja, dass sie einfach von sich sagt, so, ich war schon immer ein schräger Vogel, meine Eltern haben mich weird angezogen und ja, natürlich, ich habe auch nicht verstanden, warum ich mit so einer blöden Mütze in die Schule gegangen bin, da konnte man nur gehänselt werden, ja. Aber ich finde halt, sie hat das Beste draus gemacht. Und ich finde auch so, dass sie auch so diese Einstellung so, ich zeig euch, dass ich es drauf habe. Und jetzt wird sie so gemocht und jetzt wird sie so gefeiert. Und auch genau für das, wie sie ist. Also sie hat einfach eine krasse Energie und die muss man mögen. Und es gibt unfassbar viele Menschen, über 285.000 Menschen, die sie so abfeiern und so toll finden, ja, weil sie genau aus ihrer Schrägheit und ihrem Schrillheit und ihrem ja energievollen Temperament und dann ja auch so diese Formate, die sie macht, da muss man ja Energie für haben. Also das habe ich zum Beispiel aus dieser Folge ja für mich so mit am meisten rausgenommen, dass ich gedacht habe, oh geil, die Idee, so richtig krass wie so ein Senderformat zu machen für Instagram, ne? Das finde ich so cool und habe dann aber auch gemerkt, boah, krass, nee, also ich habe ja auch noch mein ganz großes Unternehmen und das ist ja das, was sie macht, ist ja ihr Unternehmen, ne? Ja, also das ja, ist eben, ja, ja so ein, das ist ein ganzes, also das ist ja ein richtig, da sind diverse Formate auf ihrem Kanal und so weiter. Und auch wenn ich mir dann so manchmal denke, oh geil, ich wäre gerne so oder das würde ich auch gerne machen, stelle ich ja dann auch in einem weiteren Zyklus meines Lebens dann ja auch fest, ja okay, aber das kann ich gerade gar nicht machen, weil ich eben gar nicht die Kapazitäten mehr habe, jetzt so ein auf meinem Instagram-Account da nochmal so ein ganzes Programm abzufahren. Das machen wir ja auch schon sehr stark auf Jack's Beauty Line, auf unserem Instagram-Account, aber halt eben mit einem riesen Team im Background.
Ja, ich glaube, dass bei solchen Gesprächen oder Menschen, die halt so offensichtlich so eine Power rausgeben, jetzt wie Elena, natürlich auch viele, habe ich auch in den Zuschriften und Kommentaren, die ich alle lese, wirklich größtenteils so positiv sind. Aber worauf ich hinaus will, die Leute halt auch ihre persönlichen Anekdoten teilweise auch geschrieben haben. Und dann im Kontext Elena natürlich, also erstmal neben der Bewunderung, dann auch ein paar dabei waren, die dann auch gesagt haben, ja, ich wäre auch gerne so, aber so. Mhm. Und ich glaube, bei jeder Form der persönlichen Veränderung ist weniger die Frage, wie kann ich auch so sein wie diese Person, sondern was ist mein Weg zum Glück? Das ist eigentlich eher die Frage. Ja, du kannst natürlich sagen, ich würde gerne wie Elena so ein verrücktes Format machen. Klar, wenn du jetzt ganz konkret das machen möchtest auf Instagram sowas, klar, dann ist es eine sehr, sehr konkrete Fragestellung oder ein Wunsch, den du hast. Aber wenn du halt sagst, ich wäre auch gerne so outgoing und würde gerne sagen können, was mir auf dem Herzen liegt. Das ist ja auch etwas, da kann man sich ja auch nur hinentwickeln, ja. Und das funktioniert nicht mit jedem Charakter. Aber ich glaube, was, ja, sage ich jetzt mal, diesem Wunsch übergeordnet ist, ist ja eigentlich nur Glück und Zufriedenheit zu finden und irgendwie mit sich im Reinen zu sein und sich äußern zu dürfen, egal in welcher Art und Weise. Auch wenn es einem niemand verbietet, dir dich zu äußern, aber du vielleicht das Gefühl hast, das wird mir verboten. Oder ich kann das nicht sagen, ich kann mich so nicht äußern. Und da geht es ja ganz häufig nur um das eigene Glück finden und jetzt weniger so zu sein wie Miriam, wie Elena, wie Sina. Aber
wir haben ja auch öfters in Bezug auf diese Thematik schon darüber gesprochen, dass ich ja oft nicht so richtig verstehe, warum Menschen nicht aus dem Potte kommen. Ne? Also warum Menschen nicht so viel Energie haben wie ich und dann so Dinge einfach so tatkräftig angehen, sondern so ein bisschen eher in der, ja, so zurückgezogen bleiben. Ja, und das ist halt für mich auch ein Prozess, den ich mehr und mehr lerne. Und ich finde da deine Ansicht zu super gut, dass du sagst so, ja, du kannst visualisieren, du kannst dich coachen, du kannst irgendwie diverse machen, aber du kommst ja mit einem gewissen Gerüst auf die Welt. Und du bist ja quasi ein Art Mensch und den kann man bedingt formen. Also ich kann nicht Elena Ullig werden. Also ich kann nicht vom Typ so werden. Ich bin nicht klamaukig, ich kann nicht so wie sie. So, ne, sie ist ja auch, wenn sie zum Beispiel jetzt für uns die Instagram Live-Shoppings macht, ich bewundere das. Ich könnte niemals so verkaufen vor der Kamera, weil ich sagen würde, oh Gott, ich wäre gar nicht mehr ich. Also ich lebe ja sehr stark nach
meinen
Werten.
Ja, weil du das nicht bist, aber das ist ja auch das, worauf ich hinaus möchte. Dass jemand anderen zu kopieren, kann nicht das Ziel sein.
Genau.
Aber du musst dich fragen, was ist diesem Wunsch, diese Person zu kopieren? Was ist dieser Sache übergeordnet? Was ist es eigentlich, was ich möchte? Ja. Und dann deinen persönlichen Weg finden, wie du da hinkommst.
Ja. Und ich hoffe einfach, ich meine, wir haben jetzt wirklich schon sehr, sehr, sehr lange gesprochen. Ich glaube, uns würden noch zu jeder Folge noch viele diverse weitere Themen einfallen. Aber ich hoffe einfach sehr, sehr stark, dass wir euch jetzt mit dieser allerersten Staffel des Glowcast einfach schon ganz viele Inspirationen geben konnten, dass wir vielleicht euch Denkanstöße gegeben haben. Ihr könnt uns natürlich auch wirklich wahnsinnig gerne auch schreiben, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, boah, da gibt's noch diese Thematik. Das fände ich so spannend für den Glowcast als Gast, als kleinen Vorgeschmack, als kleinen Teaser. Es geht natürlich weiter. Es kommt direkt nächste Woche wieder eine neue Folge.
Wir haben schon diverse Folgen, neue Folgen aufgenommen.
Genau, ja. Wir haben schon diverse Folgen aufgenommen und heute, wenn die Folge erscheint, haben wir tatsächlich auch ein tolles Event in Berlin, wo wir diverse Menschen, die einerseits zu Gast waren im Glowcast, aber die auch daran gearbeitet haben, die zukünftig dabei sein werden, zu Gast in Berlin in der Hafenküche. Und wir werden über den Glowcast sprechen und auch nochmal zusammen überlegen, was können wir noch besser machen, wie können wir noch weiter wachsen. Also wir freuen uns enorm, wenn ihr den Glowcast in euren Stories teilt, wenn ihr uns weiterempfehlt und so weiter. Und als ganz kleinen Vorgeschmack, wie gesagt, auf die nächsten 8 Folgen, die jetzt kommen. Es wird tatsächlich, es geht noch ein bisschen mehr in die Umsetzung. Also ich werde noch mehr Menschen dazu holen, weil das, was ich als Feedback ganz eindeutig gehört habe, ist, dass ihr noch mehr Tipps braucht, wer kann mich denn jetzt zum Beispiel coachen? Also wir haben deswegen auch diverse Coaches eingeladen. Wir haben auch zum Beispiel die Kathleen dabei, die über NLP und Hypnose spricht. Also wir haben gespürt, dass die Themen bei euch so gut ankommen und dass ihr das so toll findet und auch sagt so, wow, das ist eine Thematik, an der möchte ich arbeiten. Wie kann ich das jetzt machen? Dass wir in der nächsten Staffel Glowcast tatsächlich noch mehr darauf eingehen werden. Hast du dem Ganzen jetzt noch irgendwas zuzufügen? Weil sonst hätte ich jetzt eventuell noch 2 bis 3 Follower-Fragen, hatte ich an meiner Story gestellt.
Also mir bleibt nur noch zu sagen, dass ich mich auf jeden Fall bei den ZuhörerInnen sehr bedanke für das ganz tolle Feedback, weil auch wenn ich nicht vor der Kamera bin, investiert man natürlich auch ganz viel Passion in so etwas. Da haben wir auch schon anfangs drüber gesprochen, dass uns die Inhalte ja auch selber sehr bewegen oder wir beziehungsweise auch dahinter stehen, irgendwie über solche Inhalte zu sprechen. Und wir bekommen ganz tolles Feedback von den Leuten. Und wie gesagt, ich lese das alles und da ist von simplem Lob bis hin zu persönlichen Anekdoten oder die Tatsache, dass ihr kleine Insta-Stories macht, wo ihr zeigt, wo ihr jetzt den Podcast gerade hört oder auch guckt und dann irgendwie postet, was wir dann reposten können und sowas. Freue ich mich extrem drüber. Vielen, vielen Dank. Ich denke, ein größeres Lob außer so einem schönen Feedback kann es eigentlich nicht geben für etwas, was man wirklich mit so viel Hingabe macht.
Also es kamen wirklich wahnsinnig viele Fragen rein. Viele haben wir jetzt auch gerade eben schon genau besprochen. Ich glaube, so hier die Frage von Steffi zum Beispiel, die ist sehr häufig gefragt worden. Da können wir einmal noch kurz drauf eingehen. Wenn ihr so viel zusammen macht und Leben und Arbeit, wie bleibt ihr füreinander interessant?
Fang du mal an, ich muss noch überlegen.
Also ich muss sagen, wir entwickeln uns ja stetig weiter mit allen, mit unseren Wünschen, mit unseren Zielen. Ne, jetzt irgendwie so, jetzt haben wir das Haus hier gekauft, jetzt denken wir auch schon wieder darüber nach, vielleicht doch wieder zurück in die Stadt zu ziehen. Wir können uns vorstellen, ins Ausland zu gehen mit den Kindern und so. Und ich glaube, du bleibst immer interessant, weil du alles mitmachst und weil ich immer wieder so krass überrascht bin, dass du das alles mit mir machst. Dass ich immer echt denke, oh Gott, wann hat er die Schnauze voll, dass ich wieder mit einer neuen Idee nach Hause komme und immer wieder so. Und ich glaube halt auch.
Ja, aber ich sage ja zu Sachen mittlerweile auch ganz schnell Nein. Ja. Also immer dann, wenn ich ganz schnell Nein sage und du das Gefühl hast, er hat ja überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, dann kannst du davon ausgehen, dass das etwas ist, was ich überhaupt nicht gut finde, was ich für eine schwachsinnige Idee halte und dass du sozusagen direkt den Stecker ziehen will aus diesem Gedanken irgendwie auch nur. Aber dafür halt bei x anderen Sachen auch einfach.
Es ist dann aber auch nicht so, als würde ich dann aufgeben. Ich bleib dann dran.
Dafür dann aber auch bei x anderen Sachen dann mir das auch einfach anhöre und einfach sage, ja, finde ich gut. Mhm. Und du dann witzigerweise zurückgibst, so, du willst jetzt gar nicht drüber diskutieren und du hast jetzt gar nichts dagegen. Dann denke ich mir auch so, ja, nee, warum? So irgendwie ist doch gut, so wie du es vorgeschlagen hast. Ja.
Und das ist aber auch tatsächlich, weil du auch so viel daran gearbeitet hast. Also es war früher, als wir zusammengekommen sind, war das schon noch anders. Da weiß ich noch, wo ich da in Kapstadt gearbeitet habe und du so auf der Arbeit warst und ich dann gesagt habe, komm doch spontan nach Kapstadt und ich zahle dir den Flug, ich lade dich ein und du so, nee, ich muss arbeiten und so weiter. Das ist ja heute auch bei dir ganz anders. anders. Also du hast ja voll krass meinen Spirit auch damit aufgenommen und bist jetzt auch so, ja, lass uns auf die Seychellen fliegen. Ja, cool, machen wir 3 Wochen. Oder jetzt zum Beispiel auch die Mallorca-Nummer, das war ja auch, da warst du ja auch sofort, dass du gesagt hast, ja, cool, machen wir. Und ich glaube, deswegen kann man gar nicht sagen, dass es irgendwann uninteressant wird. Ich glaube, so halten wir ja auch, und das sind auch Fragen, die ganz häufig kamen, so wie haltet ihr denn eure Liebe so warm? Ne? So wie schafft ihr das dann und wie? Und ich glaube, es gibt immer Phasen in so einer Ehe und im Leben, wo man sich mehr und weniger liebt. Und ich glaube aber, dass wir momentan vor allem so ein so gutes Pensum gefunden haben, wie wir uns mal nerven, mal nicht nerven und uns wahnsinnig doll lieben, unfassbar viel Spaß zusammen haben, weil wir so krass geschafft haben, unsere Themen aufzuarbeiten. Ne? Also weil ich glaube ja, was dich früher an mir am meisten genervt hat, war ja wirklich so dieses, alles ist Drama, alles ist nur krass und alles ist irgendwie, es war ja wirklich Wahnsinn. Und das habe, also ne, das sagst du mir ja zumindest sehr häufig, dass du sagst, ja, so Wahnsinn, wie du dich verändert hast in dem Bezug und dass du halt so viel mehr reflektierst über dich.
Ja, das hat ja auch was mit Reif und Selbstsicherheit zu tun. Nicht, dass ich die vorher so in so einem krass größeren Maß gehabt hätte als du. Aber jetzt rückblickend ist es ja so, dass es natürlich auch was irgendwie mit Reife, mit auch bei dir Erfahrung als Gründerin und Besitzerin eines Unternehmens irgendwie. Das kommt ja auch über die Jahre, so irgendwie die Ruhe, ne? Dass du dann irgendwie erkennst, die Dramen heute sind ganz andere als damals. Plus Coaching sorgt dafür, dass du die Dramen heute aber auch nicht so extrem siehst. Aber um die Frage von meiner Seite aus zu beantworten, es geht eigentlich in die gleiche Richtung, dass für mich, Miriam, interessant bleibt, dadurch, dass wir uns gegenseitig, aber jetzt in dem Fall, da ich ja spreche, ihr den Raum gebe, zu machen, was sie möchte, sich zu verwirklichen, ihre Wünsche zu erfüllen oder mir beziehungsweise ihre Wünsche auch einfach nur anhöre. Mhm. Und diese Passion, die dann damit einhergeht und dass sie das machen kann, sorgt halt dafür, dass sie, dass es eine größere innere Zufriedenheit gibt und du halt auch einfach mehr Glows und dich dann halt auch jeden Tag angucken und sagst so, ja.
Also das muss ich wirklich.
Es hat nach wie vor die richtige.
Ja, damit bist du jetzt eigentlich auch schon so ein bisschen auf die Frage von Jasmin eingegangen. Wie ist das für deinen Mann, dass du so beschäftigt bist mit der Arbeit, meine ich?
Früher war es schwerer, heute ist es leichter. Früher war es aber auch nur schwerer, weil ich da selber viel gearbeitet habe und ich glaube, mir gewünscht hätte, dass wenn ich jetzt zu Hause bin, Miri doch gefälligst auch zu Hause ist, was natürlich vollkommen ein schwachsinniger Wunsch ist. Weil man ja sonst die Arbeitspläne aufeinander abstimmen müsste, was in so zwei sehr unterschiedlichen Branchen schlichtweg unmöglich ist. Heute ist es aber nicht nur auch einfacher, weil wir uns häufiger sehen, sondern weil ich halt auch mehr greifen kann oder besser greifen kann, was du da machst. Und weil du auch persönlich mehr darin aufgehst. Du musst auch verstehen, dass wenn dein Partner und deine Partnerin sag ich jetzt mal, häufig weg sind und viel arbeiten und so weiter und halt immer pisst nach Hause kommen oder schlecht gelaunt sind oder gereizt. Ich habe ja genauso Phasen gehabt, ne? Ist ja jetzt nicht so, dass du jetzt damit, dass man sich natürlich die Frage stellt, dann so, ja, okay, ich gebe dich zeitlich auf, du bist nicht bei der Familie und wie auch immer, du kommst aber trotzdem schlecht gelaunt nach Hause. Das ist eine Lose-Lose-Situation. So. Aber heute, wo halt die Dinge für dich auch nach den Coachings und so weiter, einfach besser laufen, du strukturiert für dich irgendwie die Businessfrau sein kannst, die du schon immer sein wolltest, hast du ja auch einen persönlich mehr Glück und mehr Bestätigung in dem, was du machst. Es ist dann für mich greifbarer und ich verstehe es besser dann so, ja, sie gibt all das Schöne hier mit uns auf, weil sie da etwas machen will, was sie persönlich glücklich macht und sie kommt nach Hause und ist halt gut drauf, ist happy, erzählt mir eine Story, was heute wieder gut lief. Und dann für 2 oder 3 Gut-Stories gibt's eine Negativ-Story. Und das ist ja natürlich ganz normal. So, aber früher haben halt die Negativ-Sachen einfach überwogen. Und heute ist es so, es macht dich glücklich. Und dementsprechend ist die Zeit, die man investiert, dann auch gut investiert.
Und ich arbeite ja daran, weil das ja auch tatsächlich noch meine größte Herausforderung ist. Und damit kommen wir jetzt auf die dritte und letzte Frage einer Followerin, und zwar von der Esther. Was ist eure gemeinsame private Herausforderung? Und da muss ich ganz klar sagen, dass wir das hinbekommen, dass wir beide gleich viel mit einem gleich guten Gefühl arbeiten Und ich glaube auch, dass wir das hinbekommen, jetzt wo Livi wieder in die Kita kommt und wir auch die Zeiten unseres Au-pair-Mädchens wieder ein bisschen besser aufteilen können. Ich sehe nur das momentan noch als die größte Herausforderung, dass keiner von uns sich vernachlässigt fühlt, dass beide das Gefühl haben, sie können ihren Job voll und ganz nachgehen, ihren Hobbys nachgehen und auch, dass die Kinder nicht zu kurz kommen.
Ja. Zeitmanagement ist die größte Herausforderung, aber ich glaube, für jeden, ob du jetzt ein Kind hast oder vier, am Ende hat der Tag nur 24 Stunden. Und als Paar, und ich glaube, darauf läuft die Frage auch so ein bisschen hinaus, irgendwie als Paar ist die Zeit, die man halt dann nur mal zu zweit hat, und das muss ja nicht zwingend eine Date-Night sein, sondern halt auch einfach mal nur eine halbe Stunde, in der man sich unterhalten kann.
Ja.
So absurd das klingt, jedes Mal, wenn ich sage, ich hatte leider noch keine Chance, mich mit Miriam dazu zu unterhalten, höre ich mich selber reden und denke mir nur, wie dumm sich dieser Satz anhört. Das klingt, ist doch vollkommen unglaubwürdig. Das ist so, als ob ich die Person gerade anlügen würde, der ich das sage. Aber es ist ja faktisch so, und das können ja auch viele wahrscheinlich da draußen nachvollziehen, dass einfach im Alltag mit Kindern und einem blibla blub, und dass du dann am, dass man dann abends auch einfach arschfertig ist, also richtig total todesmüde, und dann wirklich sich nur noch berieseln lassen möchte oder nur noch über eine Sendung reden will, die man da irgendwie gerade guckt oder so, und jetzt nicht gerade nochmal diese drei zwingenden Themen durchsprechen. Das ist halt einfach so. Und ich glaube, so das zu finden, mehr Zeit dafür und aber ja auch mehr Zeit gemeinsam auszugehen, das ist so, sage ich mal, die größte Herausforderung. Aber ich denke, das für alle Eltern. Also ist die vollkommen Antwort exakt gleich.
Ja, absolut. Ja, ich hoffe, wir konnten damit jetzt hier ein paar Fragen beantworten. Ihr konntet uns noch ein bisschen besser kennenlernen, die Macher hinter dem Glowcast. Und ja, vielen Dank, dass du das alles so schön für uns machst. Und ich freue mich auf sehr viele weitere tolle Folgen.
Ich mich auch. Vielen Dank.